Vergangenheit schon ein paar Bücher gemacht habe, bei denen ich sowieso schon was ausgearbeitet hatte und jetzt keins mehr hatte, habe ich gedacht, ich fange einfach ganz vorne an. Das heißt, wir wollen heute bei 1. Mose anfangen und dann in den nächsten Malen, wenn ich Bibelstunde machen darf, einfach da weitermachen, 2. Mose, 3. und so weiter. Aber bevor wir anfangen, lasst uns gemeinsam beten, Gott bitten, dass er wirkt. Ja, dass ich es richtig sagen kann, dass es an den Herzen wirkt, dass es nicht nur Informationen sind für uns, sondern wirklich, ja, Gottes Geist jetzt zu uns redet. Lasst uns dafür beten. Vater, rede du bitte. Rede du zu deinen Kindern. Herr, gebrauch jetzt ja, meine armselige Vorbereitung auch, um wirklich zu reden, dass es um dein Wort geht, sodass jeder besser verstehen darf. Aber Herr, wir wollen nicht nur Informationen hören, sondern wirklich deine Worte, die ins Leben gehen. Das schenk du bitte, Herr, dass jeder gestärkt, ermahnt und ermutigt heute wieder nach Hause geht, um ein Leben zu deiner Ehre zu führen und dein Wort und dich damit besser zu verstehen. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt das wirkst, Herr, nicht weniger. Dein Wort hat die Kraft dazu und das schenk jetzt bitte. Vielen Dank. Amen. Ich will am Anfang ein paar Hintergrundinformationen erst noch geben. Zum 1. Buch Mose und auch allgemein zu den alttestamentlichen Geschichten. Das 1. Buch Mose nennt man ja auch Genesis. Das kommt von der lateinischen Übersetzung und auch von der griechischen Übersetzung vom Alten Testament. Und Genesis bedeutet Ursprung oder Entstehung oder auch Nachkommenschaft. Und es zeigt auch einen Teil dieses Buches, des 1. Buches Mose, nämlich es ist das Buch der Anfänge. Ja, es ist natürlich auch das erste Buch der Bibel, ja, der Buch des Ursprungs, der Buch der Anfänge und der Ursprünge, wie alles entstanden ist. Ja, hier haben wir den Ursprung der Schöpfung, wird uns gezeigt. Es wird uns aber auch der Anfang von Sünde, aber auch von Erlösung gezeigt. Es wird uns der Ursprung von Gottes Segen, aber auch von Fluch gezeigt. Es wird uns zuerst gezeigt, wie Gott führt. Es wird uns aber auch der Ursprung der Bündnisse gezeigt, wie Gott macht. Der Anfang der Gesellschaft, der Anfang der Zivilisation, Familie, Ehe, von Kunst und Handwerk. Also all diese Beginne werden uns hier in diesem Buch gezeigt. Das Das erste Buch Mose zeigt uns, woher alles kommt und dadurch aber auch, was es für eine Bestimmung hat. Gott hat diese Dinge gemacht und welche Bestimmung hat er den Menschen für diese Dinge gegeben? Ja, dass wir uns nicht selber die Bestimmung von uns Menschen oder von Familie oder was auch immer herleiten, sondern in diesem Buch werden uns die Bestimmungen dieser Dinge gegeben. Und wenn wir uns daran orientieren, dann ja, kommen wir nicht in Schwierigkeiten mit dem, was sich Gott dabei gedacht hat. Und es ist das Beste für alle. Somit setzt das erste Buch Mose die Grundlagen. Auch allgemein die ganzen Mose-Bücher, die fünf Bücher Mose, setzen die Grundlage für das ganze Verständnis der restlichen Bibel. Da hat mal ein Bibelschullehrer von mir hat zu mir gesagt, oder zu uns allgemein gesagt, er erkennt, wenn jemand das Neue Testament einfach nur so liest oder wenn er das Neue Testament vom Alten Testament her liest. Das merkt er bei den Bibelschülern. Wer bisher kaum das Alte Testament gelesen hat oder wer viel das Alte Testament gelesen hat. Weil wer es kaum gelesen hat, für den fehlen die ganzen Grundlagen, hat er gesagt. Und der kommt auch im Neuen Testament zu falschen Auslegungen. Nicht, weil das Neue Testament was anderes beschreibt wie das Alte. Es beschreibt genau das Gleiche. Aber wenn einem die Grundlagen fehlen, kommt man an einer falschen Auslegung raus. Somit ist das ein sehr, sehr zentrales Buch. Ja, und vielleicht mit dem letzten Buch der Bibel das umstrittenste Buch oder das Buch, das am heftigsten angefochten wird. Ja, da wird uns auch vieles über den Teufel gezeigt, im ersten und im letzten Buch. Und das sind natürlich Dinge, die ihm nicht gefallen, nämlich er hat nicht die Macht, sondern Gott allein hat die Macht und er ist der Sieger. Vielleicht ist auch deswegen so ein heftiger Angriff darauf. Das erste Buch Mose hat auch von den ganzen biblischen Büchern die größte Zeitspanne. Ja, hier werden uns in diesen 50 Kapiteln über 2500 Jahre Menschheitsgeschichte geschildert. Ja, also wir machen hier riesige Sprünge von der Schöpfung bis hin, dass Israel in Ägypten landet. Also von dem, dass die ersten Menschen gemacht wurden, bis zu einer gesamten Menschheit. Und bevor wir uns noch ein paar Details, so die Einleitungsfragen zum ersten Buch Mose anschauen, will ich noch allgemein was zu den Geschichten im Alten Testament sagen. Wenn ich ja in den Bibelstunden jetzt gerade auch die fünf Bücher Mose und dann auch fortlaufend aus dem Alten Testament das zusammenfassen will, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, was sagen uns die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament. Weil in der Bibel ist ja sehr, sehr vieles mit Geschichten geschrieben. Und gerade in den ersten fünf Büchern Mose ist das erste Buch, das zweite und das vierte Buch Mose. Wird uns viel, viel Geschichte, fünftes Buch auch noch beschrieben. Und Gott zeigt sich hier. Durch diese Geschichten zeigt er sich als ein Gott, der erfahrbar ist. Ein Gott, der ins Leben reinspricht. Und da ist es gut, wenn man so ein paar Prinzipien hat für diese Geschichten. Wie wir mit den Geschichten umgehen sollen. Weil die Geschichten sind ja definitiv anders, wie wenn Paulus uns dann im Neuen Testament sagt, zum Beispiel, lebt im Geist und hört auf mit den fleischlichen Dingen und benennt die alle. Ja, das ist ein ganz klarer, einfacher Befehl. Die Geschichten sind anders. Und deswegen so ein paar grundlegende Dinge dazu. Zuerst mal die Geschichten, die alttestamentlichen Erzählungen, beschreiben uns einfach mal nur, was ist passiert. Sie beschreiben uns nicht, was hätte geschehen sollen, beziehungsweise was hätte eigentlich geschehen müssen. Sie beschreiben einfach mal nur, was passiert ist, ganz ehrlich. Und wenn wir zum Beispiel das immer auf Abraham beziehen, dann erzählen diese Geschichten im ersten Buch Mose auch ganz offen von Abrahams Versagen. Nicht wie Abraham eigentlich reagieren hätte müssen, sondern einfach nur, dass Abraham auch falsch gehandelt hat. Aber die Sache dabei ist, die alttestamentlichen Erzählungen, die sagen uns oftmals gar nicht, wie das jetzt zu beurteilen ist. Hat Abraham jetzt richtig gehandelt oder nicht? Sondern wir als Leser oder auch als Hörer, wir müssen selber entscheiden und ein Urteil fällen, war das jetzt richtig oder war es nicht richtig? Ja, war es jetzt richtig, dass Abraham bei dieser Hungersnot nach Ägypten hinabging oder nicht? Das sagt uns die Bibel nicht. Wir müssen jetzt selber ja, da ein Urteil fällen, und um zu sehen, ist Abraham in dem Fall ein Vorbild für uns oder ist es nicht? Das sagt uns diese Erzählungen nicht. Und deswegen sind diese Erzählungen in der Regel auch nicht vorschreibend, sondern sie sind beschreibend. Sie beschreiben, was passiert ist. Und deswegen, man muss nicht alles so machen, wie es Abraham gemacht hat. Muss man nicht alles so tun, weil Abraham hat auch oft versagt. Er hat auch Dinge gut gemacht, deswegen, er ist uns auch in gewissen Dingen ein Vorbild. Dann kam es wiederum, es ist auch gut so zu machen, wie er es gemacht hat. Aber oftmals müssen wir es nicht so tun, wie es Abraham getan hat, weil er versagt hat. Aber in diesen Beschreibungen und in diesen ehrlichen Beschreibungen der Bibel sehen wir dann, wie Gott trotz Abrahams Versagen ihn durchträgt, wie Gott hilft und wie Gott ja, treu ist zu seinen Kindern. Das sehen wir wiederum auch in diesen Erzählungen dann. Von dem her, alttestamentliche Erzählungen, die beschreiben uns nicht in erster Linie ein Dogma, so ist es, sondern sie illustrieren vielmehr die Dogmen der Bibel. Sie zeigen uns biblische Theologie anhand von Geschichten. Ja, wenn wir zum Beispiel den Römerbrief nehmen, die ersten 11 Kapitel, da haben wir so die Aussage, Gott, er erwählt in seiner Souveränität manche Menschen und schenkt ihnen auch das Heil. Das haben wir an klaren Aussagen, können wir so nachlesen. In zum Beispiel im ersten Buch Mose lesen wir das nicht so deutlich, aber wir sehen, dass es beschrieben wird, wie Gott zum Beispiel mit Abraham umgeht. Gott erwählt Abraham, der ein Gottloser war. Ihn erwählt er und macht aus ihm oder heiligt ihn, macht aus ihm dann ein Volk. Wir sehen also das, was zum Beispiel Römer 1 bis 11 uns als klare Fakten sagt, als Dogmen. Das sehen wir zum Beispiel im ersten Buch Mose schon alles beschrieben. Es ist von dem her letztlich oft der gleiche Inhalt, aber die Erzählungen, sie verdeutlichen uns das. Und noch ein Punkt. In den ganzen Erzählungen gibt es in der Regel einen Hauptakteur und einen Helden. Und es ist Gott. Es ist nicht der Mensch. Abraham wird oft als der Glaubensvater, ja, manchmal vielleicht auch ein Glaubensheld, ja, wir lesen ihn in Hebräer 11, als ein Glaubensheld wird uns vorgestellt. Aber der eigentliche Held in diesen Geschichten ist Gott. Um ihn geht es, nicht um Abraham. Abraham war ein Versager, wie wir alle. Aber Gott ist derjenige, der aus ihm das gemacht hat, wie wir ihn kennen. Deswegen, wofür haben wir diese Geschichten? Und da dürft ihr mit mir 1. Korinther 10 aufschlagen. Da wird von diesen ganzen Geschichten erzählt. In 1. Korinther 10, ich will Vers 6 bis 11 lesen. Da werden uns Erzählungen beschrieben, die meistens im zweiten Buch Mose stehen, aber könnten auch aus dem ersten Buch Mose sein. Und wird uns über diese Geschichten gesagt. 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Also es werden uns Geschichten aus dem Alten Testament vor Augen gemalt und gesagt, macht es nicht wie diese. Vers 9, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Ja, also das Volk Israel hat Jesus Christus versucht. Sie haben gegen ihn gehandelt. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Diese Geschichten aus dem Alten Testament sind also als ein Vorbild für uns geschrieben. Ja, und auch als eine Warnung, eine Ermahnung, anders zu handeln bei den negativen Dingen. Bei den positiven natürlich auch als ein Vorbild, dem strebt nach. Und sie zeigen uns Christus auf, diese alttestamentlichen Geschichten. Ja, wenn es hier schon heißt, das Volk Israel hat gegen Jesus Christus gehandelt, hat ihn versucht, weil er war beim Auszug dabei, zeigen uns diese Geschichten auch Christus immer wieder auf. Er war da. Also das grob so zu den Geschichten im Alten Testament, weil wir im ersten Buch Mose viele davon haben. Ich will jetzt im zweiten zu den Einleitungsfragen kommen. Also wer hat das Buch geschrieben, warum und so weiter. Wie können wir das gliedern? Ich will aber gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das dann bei 2. Mose vorstellen will. Weil im 2. Buch Mose wird uns die Person vorgestellt, die das geschrieben hat. Und das war Mose. Ich will nur eine Bibelstelle dazu lesen, in 2. Mose 33. Da wird uns vieles gesagt, wo Mose all diese Dinge her hat, woher er das wusste. Weil dabei war er erst ab 2. Mose. Das ganze erste Buch Mose, da war Mose nicht dabei, konnte es von dem her also nicht unbedingt so genau wissen. Aber in 2. Mose 33, Vers 11, heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Er hat zu Mose nicht wie zu anderen Propheten in einem Traum oder so geredet, was der Prophet dann noch deuten musste. Nein, er hat direkt mit ihm geredet. Und daher wusste Mose auch so, so viele Dinge. Er hat ihm sicherlich auch erzählt, wie er die Welt gemacht hat, wie er Abraham geführt hat. All diese Dinge hat Gott ihm da wahrscheinlich noch mal erzählt. Natürlich, der Mose wusste auch vieles aus den Erzählungen. Und hier hat Gott ihm sicherlich noch mal vieles bestätigt. Vielleicht hat er auch schon manche Dinge von den Vorvätern, von den Patriarchen, als alte Aufzeichnungen gehabt. Ja, auch damals, die Leute konnten schon schreiben, haben vielleicht auf Tontafeln was geschrieben. Vielleicht hatte auch Mose daher noch schon ein paar Aufzeichnungen, wie Stammbäume oder so. Aber vieles hat er sicher direkt hier von Gott bekommen. Zum Aufbau der, ich will erst noch was zum Aufbau von den ganzen 5 Büchern Mose von der Tora zeigen. Und das will ich auch hier vorne als ein Bild zeigen, dass man, wenn man diese 5 Bücher liest, vielleicht so ein paar grobe Stichpunkte hat und dann weiß oder mehr weiß, um was es geht. Ganz grob kann man sagen, dass die ersten 5 Bücher Mose in 2 Teile gegliedert werden können. Und zwar 1. Mose 1 bis 11 zeigt uns ein Problem auf, und zwar den gefallenen Menschen. Und dann der ganze Rest, 1. Mose 12 bis 5. Mose und auch die ganze restliche Bibel letztlich, zeigt uns die Lösung auf, nämlich den Weg der Rettung, wie Gott rettet. Wenn wir es aber ein bisschen detaillierter machen, können wir zum Beispiel die ganzen 5 Bücher Mose anhand des Dienstes können wir es gliedern. Es lesen kann, ich habe es auch hier als ein Bild. Und zwar zeigt uns das erste Buch Mose auf, dass man als ein Kind Gottes erwählt und berufen ist zum Dienst. Das sehen wir vor allem an Abraham. Er ist so der, um den es am meisten geht im ersten Buch Mose. Die Erwählung und Berufung zum Dienst. Im zweiten Buch Mose sehen wir dann, dass man gerechtfertigt und gerettet ist zum Dienst. Im dritten Buch Mose geht es dann darum, dass man geheiligt ist zum Dienst. Und im vierten Buch Mose sehen wir, dass man gedemütigt und geläutert wird zum Dienst. Anders kann man Gott nicht dienen. Es braucht diese Heiligung, es braucht aber auch im vierten Buch Mose die Demütigung und Läuterung. Und im fünften Buch Mose haben wir dann noch die Ausrichtung und die Festigung zum Dienst. Wir können es aber auch anhand von Rettung gliedern. Ja, es geht viel um Rettung in diesen fünf Büchern. Und da zeigt uns das erste Buch Mose vor allem auf, wovon ist man denn gerettet? Und zwar von der Sünde. Ja, die Sünde wird uns hier gleich am Anfang vorgestellt und dann zieht sie sich durch alle Kapitel durch. Es gibt kein Kapitel, in dem es nicht um Sünde geht. Überall ist Versagen da. Man ist von der Sünde gerettet. Das zweite Buch Mose zeigt uns dann, wie wird man denn gerettet? Und zwar durch Gott allein. Er ist derjenige, der rettet. Er ist derjenige, der aus der Sklaverei herausführt. Und deswegen die ganzen Geschichten, die passiert sind, sie sind alle so real passiert. Ganz wirklich so passiert, wie sie dastehen. Aber sie zeigen uns auch immer noch mehr auf, wie rein die Geschichte. Sie zeigen uns zum Beispiel auch auf, wie wir heute gerettet werden. Dass wir genauso wie das Volk Israel in der Sklaverei sind. Nicht in der Sklaverei von Ägypten, aber in der Sklaverei der Sünde. Und wie Gott dann rettet. Im dritten Buch Mose sehen wir dann, auf welcher Grundlage rettet denn Gott. Es ist auf der Grundlage eines stellvertretenden Opfers. Vierter Mose zeigt dann auf, was zur Rettung gehört, nämlich die Heiligung. Das ist dann das Leben Israels in der Wüste. Da passiert ihre Heiligung. Und letztlich beschreibt es, wenn wir es auf uns heute übertragen, unser heutiges Leben in der Wüste. Unser heutiges Leben, bis wir dann in die Ewigkeit, in das himmlische Kanaan, über den Jordan gehen. Fünfter Mose zeigt noch, wohin wir gerettet sind, nämlich ins verheißene Land, letztlich in den Himmel. Wir können es auch noch anhand von dem Volk Gottes gliedern, diese fünf Bücher Mose. Und da sehen wir im ersten Buch Mose Gottes Ratschluss und Erwählung seines Volkes. Das beginnt wiederum mit Abraham. Zweiter Mose, die Erlösung des Volkes. Im dritten Mose, die Rechtfertigung des Volkes durch ein Opfer. Vierter Mose, die Heiligung des Volkes durch Prüfungen, nur um das heutige Leben. In fünfter Mose, dann die Verherrlichung des Volkes. Sie dürfen in das Land hinein. Oder noch ein letztes, man könnte es auch anhand von Gott gliedern. Von Eigenschaften Gottes, weil Gott stellt sich, gerade in diesen Büchern stellt er sich ganz grundlegend vor. Seine Person, wer er ist, stellt er vor. Und das sehen wir in 1. Mose ganz klar, er ist der souveräne Gott. In 2. Mose sehen wir, er ist aber auch ein rettender Gott. In 1. Mose, er ist der große souveräne Gott, der alles gemacht hat, der alles lenkt und so weiter. In 2. Mose, er ist auch ein rettender Gott. Dritter Mose, er ist ein heiliger Gott. Vierter Mose, ein reinigender Gott. Und fünfter Mose, er ist ein treuer Gott, der durchführt, auch trotz Versagen. Wenn wir das jetzt uns so von der ganzen Tora, den ganzen fünf Büchern Mose, so grob vor Augen geführt haben, würde ich es noch auf das erste Buch Mose ein bisschen spezieller machen. Und zwar haben wir da in den ersten 11 Kapiteln die Erschaffung und den Fall der Menschen und somit den Verlust des Segens. Und Gott zeigt uns da den Weg mit der gesamten Menschheit auf. Da wird am Anfang jeder Mensch mit eingeschlossen. In den Kapiteln 12 bis 50 haben wir dann den Weg der Erlösung. Nachdem der Mensch gefallen war, jetzt der Weg der Erlösung und wie Gott den Segen wiederherstellt. Und da geht es dann nicht mehr um die gesamte Menschheit, sondern es geht um Gottes Weg mit Abraham und seiner Familie. Da ist der Fokus dann auf diese Familie. Immer mit dem Blick, dass es für alle Menschen aber sein soll. Das ist nur eine grobe Gliederung vom ersten Buch Mose. Es gibt jetzt noch, bevor wir einmal den Gang durch das ganze Buch machen, es gibt noch eine Gliederung, die uns das Buch selber vorgibt. Und zwar hat uns Mose dieses Buch auch in 12 Teile aufgegliedert, nämlich durch ein Wort, das immer wieder vorkommt im ersten Buch Mose. Und dieses Wort heißt auf Hebräisch Toledot, im Griechischen heißt es dann Genesis, daher kommt dann auch der Name. Und dieses Wort Toledot taucht 11 Mal auf im ganzen Buch und gibt uns immer so eine Überschrift und zeigt dann, was kommt danach. Dieses Wort bedeutet oder wird übersetzt in unseren Bibeln mit Generationenfolge oder Entstehung. Und letztlich meint es immer, was wurde aus dieser Person oder aus dieser Sache? Was ist daraus passiert? Ich zeige es euch anhand von Beispielen. Schlagt mal mit mir 1. Mose 2, Vers 4 auf. Da kommt es zum ersten Mal vor. Und es ist immer eine Überschrift. Das bedeutet also, alles was da vorkommt, ist der erste Abschnitt und jetzt der zweite beginnt mit dieser Überschrift in 1. Mose 2, Vers 4. Ja, in meiner Elberfelder Bibel wird es noch zu dem Abschnitt davor gerechnet, aber aufgrund dessen, dass es eigentlich wie eine Überschrift ist, würde ich es zu dem nächsten Abschnitt schon zählen. Und da heißt es, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ja, es wurde uns zuvor die ganze Schöpfung beschrieben und dann steht, ich lese es mal wörtlicher vor, dies ist die Toledot des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde. Und es meint, jetzt als Überschrift, was wird jetzt aus der Erde? Und das sehen wir dann im Folgenden, ja, wie Gott die Erde erstmal gut gemacht hat. Und dann sehen wir aber in den nächsten Kapiteln, was aus der Erde wurde. Nämlich letztlich, was Schlechtes, es kam unter den Fluch Gottes, weil der Mensch gesündigt hat. Diese nächste Überschrift kommt dann in 1. Mose 5, Vers 1. Und dort heißt es, dies ist das Buch der Generationenfolge Adams. Oder dies ist das Buch der Toledot Adams. Und jetzt wird uns dann im Folgenden gezeigt, ein Stammbaum und was wurde quasi aus Adam? Was ist aus ihm geworden? Und da sehen wir seine ganzen Nachkommen. Und wie letztlich seine Nachkommen immer tiefer in die Sünde abgerutscht sind. Es geht dann weiter in Kapitel 6, Vers 9, ja, die Generationenfolge Noahs. Ich lese es jetzt nicht mehr im Einzelnen vor. Wir können es ja hier dann auch an der Wand sehen, dass es, ich zeige es nochmal, hier die einzelnen Abschnitte. Dann in Kapitel 10, Vers 1 sehen wir, nachdem es in Kapitel 6 um Noah ging, in Kapitel 10, Vers 1 sehen wir dann die Söhne Noahs. Kapitel 11, Vers 10, ganz konkret dann die Generationenfolge von Sem. In 11, Vers 27 sehen wir dann die Generationenfolge von Terach, also dem Vater Abrahams. Und da kommt dann ein langer Part mit der Abrahamsgeschichte. Bis es dann in Kapitel 25, Vers 12 zur Generationenfolge Ismaels kommt. Aber dann gleich in Vers 19 zur Generationenfolge Isaaks. In 36, Vers 1 haben wir dann die Generationenfolge von Esau. Und in Vers 9 nochmal von Esau als dem Vater von dem ganzen Volk der Edomiter dann. Und dann kommt eine letzte, und das ist ab Kapitel 37, Vers 2, die Generationenfolge von Jakob und somit von Israel. Und letztlich dann mit der ganzen Fragestellung, was wurde denn aus Jakob und aus Israel? Was ist aus ihnen passiert? Und das behandelt dann das ganze restliche Buch voll bis zum Ende. Ist euch hier was aufgefallen, wenn man sich das nochmal genau anschaut? Wir haben hier eine ganz konkrete Verengung immer auf die Messias-Linie. Immer auf die Linie, von der Messias abstammen soll. Ja? Von allen Söhnen Noahs wird dann Sem rausgepickt und ganz konkret nochmal seine Generationenfolge aufgezeigt. Ja, was aus ihm wurde, seine tolle Tod. Und auch wenn manchmal zum Beispiel jemand kommt, zum Beispiel der Ismael oder der Esau, von dem ja Christus nicht abstammt, so wird er nur kurz erwähnt. Und dann geht es gleich wieder für einen langen Abschnitt um den Erwählten, von dem aus dann die Christuslinie weitergehen soll. Also von Isaak, von Ismael geht es gleich zu Isaak. Oder von dem Esau geht es gleich zu dem Jakob. Weil um diese geht es dann im Folgenden immer. Das sind die entscheidenden, von denen nachher Christus abstammen soll. Von dem her wird uns dann innerhalb dieser Linie, innerhalb dieser Messias-Linie, immer wieder gesagt, von dir soll der eine Nachkomme, der Same kommen. Oder aus dir kommt der Schilo, also der Herrscher. Und es wird dann von Juda gesagt. Also wir haben immer diese Verengung und auch wenn es mal um jemand anders geht, es kommt gleich wieder zur Messias-Linie zurück. Weil um den geht's. Er soll hier aufgezeigt werden. Und somit sehen wir in dieser Gliederung schon, um was es auch in diesem Buch geht. Es geht darum, die Messias-Linie aufzuzeigen. Es geht um Christus. Es geht nicht um die einzelnen Familien von Abraham, Isaak und Jakob, sondern es geht um ihn. Aber sie werden aufgezeigt, weil aus ihren Familien, da soll der Christus kommen. Deswegen werden diese Familien aufgezeigt. Und die Familie ist quasi Gottes Mittel, wie er seine Rettung bringen wird. Wie er seinen Retter bringen wird. Das ist die Familie. Weil die Familie ist ja dann wiederum auch ein Bild auf Christus und auf seine Braut, auf die Gemeinde. Und durch diese ganzen Familien zeigt Gott sich dann der Welt. Das so als Einleitung zum ersten Buch Mose. Ich will jetzt mit euch einen Schnelldurchlauf durch dieses Buch machen. Ja, es sind 50 Kapitel, ein sehr langes Buch, deswegen einen schnellen Durchlauf dadurch, sodass man einen groben Eindruck davon bekommt, einen Überblick hat und vielleicht dadurch, wenn man das ganze Buch vor Augen gestellt bekommt, auch diesen roten Faden darin sieht, der dann immer auf unseren Herrn Jesus geht. Die ersten beiden Kapitel, die sind ziemlich einfach, da geht es um die Schöpfung. Und vielleicht ist auch deswegen, das hat mal jemand gesagt, dass gerade deswegen das erste Buch Mose und das letzte Buch der Bibel, dass das so umstrittene Bücher manchmal sind, dass diese oft angegriffen wurden, gerade mit der Schöpfung, dass es so angegriffen wird, dass das gar nicht alles so sein könnte und so weiter. Weil hier werden uns wirklich die Grundlagen gezeigt, woher alles kommt, wohin es geht. Und dann im letzten Buch der Offenbarung wird uns gezeigt, wer der Sieger ist, worauf alles zuläuft. Wird uns Christus in seiner Herrlichkeit vorgestellt. Also das erste Buch, die Bibel beginnt hier das erste Kapitel, die Bibel beginnt hier mit der Schöpfung, in Kapitel 1 und Kapitel 2. Die Bibel beginnt nämlich mit der ersten Schöpfung und sie endet mit einer Schöpfung, nämlich der Neuschöpfung. Das war nämlich schon immer Gottes Ziel. Die erste Schöpfung, das, was wir hier in den ersten zwei Kapiteln lesen als Grundlage, deutet darauf hin, was noch kommen wird, auf die Neuschöpfung. Da läuft nämlich die ganze erste Schöpfung, was wir hier in dieser Welt haben, das läuft darauf zu, was Gott eigentlich schon immer wollte, was schon immer sein Plan war, eine neue Schöpfung. Deswegen hat er auch den Baum des Lebens dort hineingepflanzt. Weil der Garten Eden war noch nicht das Eigentliche. Er hat dorthin einen Baum des Lebens reingepflanzt, als ein Bild für Christus. Gezeigt, wer ihn nimmt, der hat das ewige Leben, der hat das wahre Leben. Es geht nicht um diese Schöpfung hier, sondern um mehr. Und dann fängt die Bibel an, 1. Mose 1, Vers 1, kennt sicherlich jeder auswendig, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz der Bibel, sehr grundlegend, weil Gott wird uns hier nicht bewiesen. Ja, das macht Gott nicht. Gott beweist, oder die Bibel beweist Gott nicht, dass es ihn gibt. Das wird einfach vorausgesetzt. Es ist für die Bibel klar, Gott gibt es und er ist der Herr. Gott beweist dann nur im Folgenden, dass er der einzig wahre Gott ist und dass es keine anderen Götter gibt. Aber dass es ihn gibt, das weiß jeder Mensch. Und deswegen heißt es einfach nur, Gott schuf Himmel und Erde. Und das sagt uns dann Vers 26 und 27 gleich, was die Bestimmung ist. Und vor allem die Bestimmung des Menschen, für was Gott es alles gemacht hat. Ich lese es Kapitel 1, Vers 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Harry, kannst du ruhig auch den Text wieder einblenden. Hier wird uns also die Bestimmung des Menschen gezeigt. Er wird geschaffen als ein Repräsentant Gottes, der über die Erde herrschen soll. Gott setzt ihn dafür ein. Der Mensch soll hier auf der Erde herrschen. Und zwar als ein Repräsentant Gottes. Und weil er sein Ebenbild ist, deswegen soll der Mensch natürlich auch auf Gott ausgerichtet sein. Gott hat den Menschen nicht losgelöst von sich selber geschaffen, sondern hin zu ihm, als ein Ebenbild von ihm. Das ist die Bestimmung des Menschen. Und dabei ist Gott immer der Herr. Ja, im zweiten Kapitel sehen wir dann, Gott sagt ihm, das darfst du tun, das nicht. Letztlich durfte er alles tun, nur eine Sache nicht. Aber Gott ist dabei der Herr. Und so haben wir in diesen ersten zwei Kapiteln die Entstehung aller Dinge beschrieben. Erstmal als eine Information, wie ist das alles entstanden? Aber es meint dann mehr als einfach nur die Information, wie hat Gott den Menschen gemacht? Sondern es deutet auf diese Neuschöpfung hin. Ja, die erste Schöpfung deutet dann darauf hin, wie Gott auch das Neue machen wird. Und das zeigt uns, wird uns von Anfang an beschrieben. Es geht nicht nur um eine Information, okay, Gott hat halt die Welt gemacht und Gott macht dann das und jenes, sondern Gott zeigt uns darin mehr. Ja, er zeigt uns zum Beispiel dann auch in der Erschaffung von Mann und Frau, zeigt er uns, wie Gott die Gemeinde von Christus und seinem Volk machen wird. Das zeigt uns, wird uns auch schon in dieser Erschaffung gezeigt. Also es deutet immer, Gott zeigt immer noch mehr darin. Es zeigt es auch als ein Bild, obwohl es genau so passiert ist. Von dem her haben wir hier eine tiefere, auch noch eine tiefere Bedeutung. Am Ende vom zweiten Buch Mose sehen wir, vom zweiten Kapitel im ersten Mose sehen wir, alles ist im Segen. Ja? Adam und Eva, sie waren mit Gott. Gott gibt im Überfluss. Es war alles im Segen. Es war gut. Gott wollte nur eine einzige Sache, nämlich, dass der Mensch ihm vertraut. Er sollte glauben, dass es gut ist, wenn er nicht von diesem einen Baum ist. Der Mensch sollte Gott vertrauen und sollte sich dann im Gehorsam unterordnen. Das wollte Gott. Aber dann gehen wir gleich in Kapitel 3 zum Sündenfall und sehen, dass der Mensch sich ja nichts davon gehalten hat. Der Mensch, am Anfang wird uns Gott beschrieben und wofür er den Menschen gemacht hat. Im dritten Kapitel geht es dann gleich darum, was tut der Mensch. Und zwar der Mensch wendet sich von Anfang an Gott ab durch Rebellion und steht deswegen jetzt unter dem Zorn Gottes. Es wird uns von uns Menschen berichtet. Anstatt dass aber Gott jetzt einfach nur den Menschen vernichtet, zeigt er durch diesen Sündenfall eine andere Seite seines Wesens auf, und zwar Gnade. Gott zeigt uns was auf, was er ohne den Sündenfall und so nicht wohl hätte zeigen können. Dadurch, dass Sünde da ist, Versagen da ist, kann er seine Gnade aufzeigen, indem er dann den Menschen auch Schutze macht, dass sie vor Gott nicht bloß ohne Schutz dastehen, und zeigt darin das Evangelium. Ein Tier musste für sie sterben, dass sie jetzt Schutze, Felle haben. Und dann verspricht er noch den Erlöser. Ja, in Vers 15 und 16 verspricht er, es wird einer kommen, er wird der Schlange in den Kopf zertreten. Also schon alle grundlegenden Dinge haben wir in diesen drei Kapiteln drin. Das heißt, Gott will aus den verdorbenen Menschen, will er doch noch was machen. Er verspricht einen Retter. Indem er dann quasi diese nichtsnutzigen Menschen uns retten will, zeigt er auf, dass er ein großer und ein gnädiger Gott ist. Er hat die Macht dazu, auch solche Menschen, die gleich gegen ihn rebellieren, die nichts von ihm wissen wollen, genau diese Menschen, die kann er retten. Darin zeigt er seine Macht auf. In Kapitel 4 und 5 haben wir dann die Auswirkungen des Sündenfalls. Die sehen wir da ganz klar beschrieben, nämlich die Folge ist Tod, Mord, Sünde und so weiter. Ja, gleich die erste Szene nach dem Sündenfall ist, dass der Kain den Abel erschlägt. Weil der Mensch, er will seine eigene Herrschaft aufrichten. Er will selber bestimmen, was gut und was böse ist. Das, was eigentlich Gott gesagt hat, ich bestimme das. Deswegen ist nicht von diesem Baum, will jetzt der Mensch selber immer wieder tun und somit selber Gott spielen. Und wenn der Mensch selber bestimmt, was gut und böse ist, kommen diese Dinge raus. Mord und Totschlag. In Kapitel 5 sieht man das dann ganz deutlich. Können wir eigentlich so sagen, das ist so der Friedhof der alten Welt. Ja, da sehen wir die ersten Menschen aufgelistet. Und das heißt, bei jedem, er lebte so und so lang, zeugte die und die Kinder und er starb. Und er starb und er starb und er starb. Das ist die Folge des Sündenfalls, der Tod. Nur ab und zu schimmert dann so ein kleiner Hoffnungsstrahl, zum Beispiel bei Henoch, der nicht starb. Aber sonst sehen wir, die Folge des Sündenfalls ist Tod. Kapitel 6 bis 9 beschreibt dann die Sintflut. Die Sintflut als eine Folge einer totalen Gottlosigkeit. Und zwar nicht nur von zwei, drei Menschen, sondern einer Gottlosigkeit von 1500 Jahren. Ja, wenn man das alles zusammenrechnet, wie viele Generationen dazwischen waren, sind es über 1500 Jahre, Gottlosigkeit. Und die richtet Gott. Da zeigt er seinen Zorn, aber wiederum auch sein Evangelium, nämlich durch die Arche. Wer in der Arche ist, wer dort ist, wo Gott gesagt hat, der ist sicher. Und was hat uns denn Gott gesagt? Wo sind wir auf ewig sicher? Nicht nur für dieses Leben, wo sind wir auf ewig sicher? In Christus, der wahren Arche. Wer in Christus ist, der kann, über den kann das Gericht toben, der ist sicher. Und so werden wir Schritt für Schritt durch die ganze Geschichte und auch die Heilsgeschichte werden wir durchgeführt. Und es wird uns aber gezeigt, Noah ist auch nicht dieser versprochene Retter. Ja, Noah hat sowas wie seinen eigenen Sündenfall. Gleich seine erste Begebenheit, die uns beschrieben wird, nachdem er in der neuen Welt dann war, war auch sein Versagen. Ja, dass er dann vor seinen Söhnen zum Gespött wird. Und so wird uns dann wieder ein Stammbaum aufgezeigt in Kapitel 10, um eine weitere oder die weitere Messiaslinie zu zeigen, die dann über den Sem gehen soll. In Kapitel 11 haben wir dann den Turmbau zu Babel, weil uns dieses Kapitel dann zeigt, die Sintflut, also dieses Gericht, dieses totale Gericht, und dass Gott nur mit 8 Menschen wieder angefangen hat, die ihn ja dann auch so in seiner Furchtbarkeit auch gesehen haben. Diese Sintflut hat den Menschen nicht besser gemacht. Ja, der Mensch ist durch solche Dinge nicht besser zu machen, weil schon die Nachkommen von Noah wenden sich ab und bauen so circa in der 4. Generation diesen Turm, um gegen Gottes Gebot zu rebellieren, sodass sie nicht zerstreut werden. Hier wird uns wieder die gesamte Menschheit dargestellt. Alle Menschen haben sich hier versammelt und wollten nicht Gottes Gebot einhalten, überall hinzugehen. Wahrscheinlich hat der Noah zu der Zeit sogar noch gelebt. Ja, er wird sicherlich nicht dort mitgemacht haben, aber wenn man es so ausrechnet, könnte er noch gelebt haben. Und wenn er noch gelebt hätte, dann wäre es noch eine größere Gottlosigkeit, weil er hat dann sicherlich gepredigt und gesagt, schaut doch her, Gott hat mir dieses Gebot gegeben und ihr rebelliert jetzt dagegen. Was ist passiert bei der Sintflut? Passt auf, Gott wird wieder richten. Ja, also die Menschheit ist total arrogant und in Rebellion gegen Gott. Und das ist letztlich das Fazit der Bibel über den Menschen. Ja, das 1. Mose zeigt uns ganz viel über Gott auf, aber auch über den Menschen. Wer ist der Mensch? Mit dem Menschen ist nichts anzufangen. Er ist und er bleibt gottlos. Er sucht seine eigene Ehre. Ja, Vers 4 von Kapitel 11, da sagen dann die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen und bauen dann diesen Turm. Sie suchen nicht Gottes Ehre, sondern die eigene. So sind wir Menschen, so ist die gesamte Menschheit. Ab Vers 10 kommt dann wieder ein Geschlechtsregister mit einem großen Sprung dann direkt zu Abraham. Weil Gott will uns dann nicht die gesamte Menschheitsgeschichte zeigen, sondern macht hier einen großen Sprung. Er will uns exemplarisch anhand von ein paar Beispielen zeigen, wie ist der Mensch und durch wen will er den Segen im Messias wiederbringen. Und mit dem Geschlechtsregister geht dann so diese Urgeschichte zu Ende, wo es um die gesamte Menschheit geht. Und wir kommen dann zu Kapitel 12, wo es Gott dann um einen Menschen geht, durch den er dann aber wieder die gesamte Menschheit erreichen will. Diese Geschichten in den ersten 11 Kapiteln, die sind uns also Beispiele, was passiert, wenn der Mensch nicht auf Gott vertraut, sondern das Heft selbst in die Hand nimmt und selber entscheiden will, was ist gut und was ist böse. Wie es schon im Garten Eden war. Und dann kommt Chaos. Kapitel 12 bis 20 geht es dann um Abraham. Ja, nachdem also das Versagen der ganzen Menschheit dargestellt wird, wählt sich Gott jetzt eine Person aus, durch die er sich jetzt der Welt zeigen will und den Messias bringen will. Abraham, er war kein besonderer Mensch. Abraham war ein Götzendiener wie alle anderen auch. Ja, Josua 24, Vers 2 sagt, er hat anderen Götzen gedient. Aber jetzt zeigt Gott an ihm Gnade, führt ihn zu sich aus diesem Götzenland heraus, aus dieser Familie heraus und bringt ihn zu sich und arbeitet an dem Abraham und macht ihn somit zu jemand anderem und zeigt an seiner Familiengeschichte viel Evangelium, vieles, wie es dann auch bei Christus sein wird. Ja, da finden wir ganz viele Parallelen, wie es im Leben Abrahams war, Isaaks, Jakobs, so wird es auch beim Herrn Jesus sein. Oder so war es dann bei ihm. Und bei Abraham zeigt Gott besonders, was bedeutet es, aus Glauben allein gerecht zu sein. Weil aus sich heraus war Abraham nicht gerecht. Er hatte nichts vorzuweisen vor Gott. Er war ein Götzendiener. Er ist bei dieser Hungersnot einfach nach Ägypten abgehauen, hat sich dort auch noch seine Frau aufgegeben. Und somit hat er die Heilslinie aufgegeben, was er in Kapitel 20 übrigens nochmal macht. Er hat einfach dem Lot das verheißene Land abgegeben, obwohl es ja ihm verheißen war. Nimmt die Hagar zur Frau und versucht somit Gottes Verheißung aus eigener Kraft zu vollbringen. Abraham war kein Heiliger von sich aus. Aber Gott zeigt ihm oder zeigt uns anhand von ihm, was bedeutet es, aus Glauben allein gerecht zu werden. Und wie ist er quasi ein Heiliger geworden? Nämlich aus Glauben allein. Schaut mal in Kapitel 15, Vers 6. Hier sehen wir Abrahams Gerechtigkeit. Kapitel 15, Vers 6. Und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat Gott geglaubt und deswegen ist er gerecht gewesen. Aus Glauben, nicht aus seiner eigenen Leistung, aus seinen Werken, aus Glauben und wie wir dann im Weiteren sehen, aus Glauben an den Messias. Er hat auch Gottes Bundesverheißung oder Berufungsverheißung hat er geglaubt, Kapitel 12, Vers 1 bis 3, wo es dann noch im dritten Vers heißt, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, also er hat geglaubt, was Gott gesagt hat, nämlich aus dir soll der Segen für alle Völker kommen. Es ging danach auch nicht nur um die Kinder Abrahams, um Israel. Es ging immer um die ganze Welt. Die soll durch Abraham, soll dieser Segen kommen. Aber wenn wir die Abrahamsgeschichte lesen, dann sehen wir, durch Abraham kam kein Segen. Er ist ein Versager, wie wir alle. Aber sie wird dann durch den Nachkommen kommen. Und der endet letztlich in Christus. Er ist dieser Nachkomme, durch den alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Um diesen Christus geht's und der wird dann im weiteren Buch auch immer wieder vorgeschattet. In Melchisedek, in der Opferung Isaaks und so weiter wird uns dieser Erlöser vorgeschattet. Ab Kapitel 21 kommen wir dann zu Isaak. 21 bis 26. An Isaak sehen wir, man wird allein aus Verheißung gerecht. Allein, wenn es Gott macht, wenn Gott es verheißt. Ja, Isaak ist schon so geboren. Das lesen wir in Kapitel 17, Vers 15 und 16. Da sprach Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Gott hatte dem Abraham verheißen, von Sarah, die eigentlich unfruchtbar wird, von ihr wird der Sohn kommen, über den der Segen geht. Isaak war aus Verheißung und er ist auch nur aus Verheißung gerecht gewesen. Bei Isaak sehen wir dann zwei Arten von Menschen. Wir sehen ja, dass Abraham es dann selber versucht hat. Zuerst, 10 Jahre vorher, hat er selbst versucht, die Verheißung Gottes wahrzumachen. Mit der Hagar und hat dann den Ismael bekommen. Und dann wird uns hier aber dieser eine Sohn verheißen, der Isaak. Und Abraham muss letztlich seine eigenen Werke, den Ismael, muss er davonjagen. Ja? Ismael soll nicht mit Isaak zusammen erben, weil das sind zwei komplett verschiedene. Und da wird uns quasi die Menschheit dargestellt. Die einen, die sind aus dem Fleisch, ja, aus den eigenen Werken heraus. Abraham hat es selbst versucht. Das ist Ismael. Die anderen sind aus Verheißung, da hat es Gott gewirkt. Und das ist dann Isaak. Diese zwei Arten von Menschen werden uns immer wieder gezeigt. Dann auch später bei den Kindern von Isaak, als er dann die Rebekka geheiratet hat, ja, Esau und Jakob. Wieder zwei Arten von Menschen. Ich lese es vor in Kapitel 25, Vers 23. Da sagt nämlich Gott zu der Rebekka: Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob und Esau, es waren beide Gottlose. Aber den einen wollte Gott. Aus dem einen wollte Gott was machen. Und aus ihm sollte dann auch der Messias kommen. Und da kommen wir dann gleich, Kapitel 27 bis 36, zu diesem Jakob. An Jakob sieht man besonders eine Sache. Und zwar, dass Gott zeigt, dass jeder Mensch allein aus Gnade gerecht wird. Man ist allein aus Gottes Gnade gerecht, das sieht man bei Jakob. Weil Jakob war ein gottloser Betrüger durch und durch. Ja, er hat seinen Bruder mit dem Essen betrogen, er hat seinen eigenen Vater für diesen Segen betrogen, hat dann seinen Onkel betrogen, indem er einfach abgehauen ist. Im Gegenzug wird er selber betrogen, hat deswegen nachher zwei Frauen und so weiter. Aber Gott, er wollte diesen Jakob retten. Und Gott macht aus dem Jakob was. Er wirkt an ihm, dass er ein gottesfürchtiger Mann wird und hilft ihm. Und deswegen bekommt er dann auch einen neuen Namen, als er mit Gott ringt. Und Gott sagt zu ihm: Du sollst nicht mehr Jakob, du sollst nicht mehr Betrüger heißen. Ich mache einen neuen Menschen aus dir. Und gibt ihm deswegen einen neuen Namen. Ab Kapitel 37 bis zum Ende geht es dann hauptsächlich um den Josef. Wir wissen, von Josef stammt der Messias nicht ab. Er stammt von Juda ab. Und deswegen wird uns, obwohl es ab Kapitel 37 um Josef geht, wird Kapitel 38 gleich eingeschoben. Das ist die Geschichte von Juda mit seiner Schwiegertochter, der Tamar. Diese Geschichte wird gleich eingeschoben, um uns zu zeigen, hier geht die Messias-Linie weiter. Da werden dann auch gleich die Nachkommen aufgezeigt, über die Messias-Linie weitergehen soll. Und trotzdem geht aber Kapitel 37 bis 50 hauptsächlich um den Josef. Weil durch Josef wird uns gezeigt, wie das Volk Israel in die Sklaverei kommt. Gott hat ihn und dann später auch seine Familie ganz bewusst nach Ägypten geführt und hat sie auch ganz bewusst dann in die Sklaverei geführt. Schlagt mal mit mir noch Psalm 105 auf. Dort wird uns das gezeigt, da wird uns die Geschichte nacherzählt und auch reflektiert. In Psalm 105, Vers 17 heißt es: Er, also Gott, er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Also dieser eine Mann ist Josef. Gott hat ihn vor der Familie hergesandt und er wurde dann als ein Knecht verkauft. Und dann in Vers 25 heißt es: Er, das ist wieder Gott, verwandelte ihr Herz, das ist das Herz der Ägypter, Gott verwandelte das Herz der Ägypter, um sein Volk zu hassen und Arglist zu üben an seinen Knechten. Gott hat es also bewirkt, dass Josef nach Ägypten kam und auch seine Familie hinterher und dass Ägypten später dann das Volk Israel gehasst hat und so dass sie zu Sklaven gemacht hat. Es hat Gott gewirkt, um diesem Volk und der ganzen Menschheit bis zu uns heute hin dann was aufzuzeigen, nämlich das Evangelium. Dass wir alle Sklaven sind, wie sie damals. Nicht Sklaven Ägyptens, aber Sklaven der Sünde, viel schlimmer. Und dass wir alle Erlösung brauchen. Auch dieses Volk, das sich Gott dann erlöst, wie dieses Volk brauchen wir alle Erlösung. Josef selber ist uns in diesen Geschichten immer ein Vorbild auf Christus. Ja, er wird wie unser Herr Jesus von den Brüdern gehasst. Er ist wie unser Herr Jesus auferstanden, nicht aus dem Tod, aber aus dem Gefängnis und hat große Macht empfangen, wurde der Herrscher der Welt. Ja, Ägypten damals als Weltmacht. Josef wurde der Herrscher der Welt. Und wir wissen, Christus ist der wahre und übergroße Herrscher der Welt. Bei Josef nur konnte man überleben, weil Josef allein hatte Brot. Alle anderen waren in der Hungersnot. Josef allein hatte Brot zu überleben. Und Christus, er ist doch das Brot der Welt, bei dem man überleben kann, bei dem man wahres Leben hat. Also somit zeigt uns Josef immer wieder auch unseren Herrn auf. Aber Kapitel 49, Vers 10 macht uns dann nochmal trotzdem klar, nicht von Josef stammt der Messias ab, sondern von Juda. Es ist dann der Segen Jakobs. Kapitel 49, Vers 10 sagt Jakob, nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Also von Juda soll ein Herrscher, der Schilo, ein Herrscher, soll von ihm abstammen. Und ihm wird der Gehorsam aller Völker gehören. Und wir sehen, das hat sich erst bei uns im Herrn Jesus erfüllt. Hier wird uns also nochmal auf die Messiaslinie ganz deutlich hingewiesen, auch wenn es im Großen um Josef geht. Josef wiederum zeigt uns auf, zu dem Volk Gottes dürfen auch Heiden gehören. Weil Josef hatte eine Heidin geheiratet, eine von Ägypten, und hatte somit Mischlingskinder. Ja, vom Volk Israel und vom Volk Ägypten. Seine Kinder waren gemischt. Die Heiden, die dürfen auch in das Volk Gottes gehören. Das sehen wir wiederum bei Josef. Aber die Heilslinie geht über Juda. Und das Buch endet dann damit, dass Josef nochmal seine Brüder beruhigt. Sie hatten Angst, nachdem jetzt ihr Vater gestorben war, dass Josef sich jetzt rächen wird. Aber er beruhigt seine Brüder und sagt in Kapitel 50, Vers 20 zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ihr hattet das Böse beabsichtigt, Gott aber hatte was Gutes draus gemacht. Und es fasst uns eigentlich auch das ganze Buch ein Stück weit zusammen. Wenn der Mensch waltet und regiert, wie er denkt, wird es böse, wird es schlecht. Aber Gott, er wirkt es trotzdem zum Guten. Auch in all dem Schlechten, was die Menschen machen, Gott kommt zu seinem Ziel. Ja, alle Versuche Satans und der Menschen, Gottes Pläne zu zerstören, sie scheitern. Und wirken letztlich doch zum Guten mit. Sie sind in Gottes Ratschluss drin. Am Ende sehen wir, Josef stirbt und natürlich seine Brüder sterben auch. Somit sind alle tot. Aber keiner hat das verheißene Land empfangen. Hat jetzt Gott sein Versprechen nicht eingehalten? Und damit führt es uns das erste Buch weiter zum zweiten Buch Mose, das direkt daran anschließt. Und wir sehen doch, Gott hält sein Versprechen. Aber auch das ist wiederum nur ein Bild darauf, dass Gott uns das wahre Land verspricht. Aber das kommt dann im zweiten Buch Mose. Deswegen zum Schluss nur noch ganz kurz, was sind so die Hauptthemen? Weil die bilden uns die Grundlage oder erklären uns, wie sollen sie verstanden werden in der ganzen Bibel. Hier werden uns diese Themen grundlegend vorgestellt. Und zwar Bund. Was bedeutet, wenn Gott einen Bund macht? Hier wird uns ein einseitiger Bund vorgestellt. Ein Bund, bei dem nur Gott sich verpflichtet mit Abraham. Abraham musste nichts tun, um gerecht zu bleiben. Gott verpflichtet sich. Im zweiten Buch Mose wird uns dann ein zweiseitiger Bund vorgestellt, nämlich dass Israel auch was tun muss. Aber das sehen wir, das funktioniert nicht. Bei Abraham hat es funktioniert, weil nur Gott was tun musste. Bei Israel funktioniert es nicht, weil auch sie was tun mussten. Also diese Bünde werden uns vorgestellt. Es wird uns vorgestellt, was bedeutet Erwählung? Was bedeutet Glaube? Was bedeutet Verheißung? Der Segen? Was bedeutet dieses Land? Was ist Rettung? Und es wird uns eine Grundlage gegeben, dass wir verstehen, wer ist Gott? Wer ist der Messias? Wer ist der Heilige Geist? Wer ist auch der Satan? Was ist Sünde? Was sind Engel? Was soll Familie sein? Für was ist Ehe da? Was bedeutet Gnade? Wer ist der Mensch? All diese Dinge gibt uns das erste Buch Mose die Grundlage dafür. Und deswegen, wenn wir es zusammenfassen, haben wir es hier mit dem Buch der Grundlagen zu tun. Die Grundlage wird gelegt dafür, wer ist Gott, wer sind wir Menschen und wofür gibt es uns? Was ist unsere Bestimmung? Und diese Bestimmung ist, auf Gott ausgerichtet zu sein, zu seiner Ehre zu leben. Und die Grundlage dafür, wie geschieht Erlösung? Nämlich aus Glaube allein, aus Gottes Verheißung allein und durch Gnade allein. Philipper 1, Vers 6 fasst das Buch eigentlich ganz gut zusammen. Dort heißt es, ich bin in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Gott hat diese Dinge angefangen und er wird es zu Ende bringen. Er hat es verheißen und er wird es tun, nicht wir können es. Das macht das erste Buch ganz, ganz deutlich. Wenn wir es in die Hand nehmen, ist Versagen da. Aber Gott führt trotzdem durch. Und das darf uns ein Trost sein in diesem Buch. Ein großer, großer Trost. Er hat es angefangen. Es ist seine Menschheit. Und er wird es zu Ende führen. Aber diese Geschichten sind uns auch eine Warnung. Oftmals eine Warnung, nicht so zu handeln, sondern voll im Glauben zu leben. Nicht auf uns selber zu vertrauen, sondern allein Gott zu vertrauen und eben nach Gottes Wegen zu gehen und nicht nach unseren eigenen. Das geht nicht gut. Deswegen, ein Trost ist dieses Buch, diese ganzen Geschichten, aber auch eine große Warnung. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Mein Gott, du bist ein herrlicher Gott, der so große Dinge tut. Die Welt, das ganze Universum, jeden einzelnen Stern zu erschaffen und all das auf der richtigen Bahn zu halten, wo dann auch uns kleine Menschen und wir rebellieren doch gegen dich. Und trotzdem, du führst deinen Plan durch, du führst deinen Ratschluss aus. Oh, danke dir, Herr, ich bitte dich um Vergebung für all unsere Rebellion und Unglauben. Vergib uns, Herr, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund der Taten dessen, den du verheißen hast, unseren Herrn Jesus. Vergib uns dadurch bitte und richte unseren Blick auf dich und auf ihn, wenn wir dieses Buch lesen. Dass wir sehen, wie du durchträgst, wie du Gnade gibst. Im Herrn Jesus Christus. Danke dir, Herr. Schenk es bitte, dass all, ja, auch wenn es viele Informationen sind, dass es doch das Wichtige behalten werden darf, zum Segen werden darf im Lesen deines Wortes. Und leite bitte jeden Einzelnen auch wieder daheim. Danke dir. Amen.